Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen zu dieser Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland vom Samstag, dem 16. März 2024. Unsere Demokratien entwickeln sich in eine falsche Richtung. Die Meinungsvielfalt ist in akuter Gefahr und ich stelle fest, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich nicht mehr getrauen, ihre Meinung offen zu sagen. Es verbreitet sich da draußen ein Klima repressiver, also unterdrückerischer Intoleranz und man spürt das ja. Auch im Alltag oder in den Talkshows, in den Zeitungen. Man merkt, man realisiert, wie da ein bestimmtes Bild der Wirklichkeit zwanghaft aufgestellt wird und wie man als Leser oder als Fernsehzuschauer immer wieder die Botschaft eingeprügelt bekommt, komm ja nicht auf die Idee, es anders zu sehen. Wer es anders sieht als wir, das ist ein Unmensch. Das ist ein Übeltäter, das ist ein Bösewicht, das ist ein Diktatorenfreund, denn wir sind die Gralshüter der Demokratie. Wir sind die Hohepriester der Freiheit und wehe, wehe, irgendjemand da draußen käme auf die Idee, diesen hehren Anspruch unseren Herrschafts- und gebieterischen Anspruch hier in Frage zu stellen. Das ist für mich kurz zusammengefasst etwas die Atmosphäre, wie sie sich da draußen ausbreitet. Und das ist das Gegenteil von dem, wie ich mir eine Demokratie vorstelle. Und die Medien machen da mit, die Medien fördern dieses Klima der Einfalt, sie fördern dieses Klima der Intoleranz. Ich muss Ihnen sagen, ich würde mir nicht anmaßen, in all den Themen, die heute zu reden geben, genauestens Bescheid zu wissen. Ich weiß auch nicht, wie es sich anfühlt, in Russland zu leben. Ich bin seit vielen Jahren nicht mehr in der Ukraine gewesen, um mir dort einen wirklich fundierten Eindruck von den Lebensverhältnissen zu machen. Aber ich kann beurteilen, wie wir über die brenzligen Themen, die uns beschäftigen, diskutieren. Und da stimmt etwas nicht mehr. Eine offene Diskussion produziert gute Resultate. Aber je zwanghafter, je verklemmter und je verkrampfter und einseitiger eine Diskussion geführt wird, desto dümmer sind die Ergebnisse, die am Schluss aus solchen Diskussionen resultieren. Und das ist doch das Problem. Wir sehen das seit vielen Jahren. Nehmen Sie das Klima. Wer eine andere Meinung hatte, als die Klimakatastrophenpropheten, der wurde in den Senkel gestellt. Bei Corona wurde es dann noch schlimmer. Da hat man all die, die gegen die staatlichen Maßnahmen waren, sofort zu Unmenschen und Verwandtenmördern abgestempelt. Und ich hätte nicht gedacht, dass es da noch eine Steigerung geben kann, aber beim Krieg in der Ukraine ist dann dieser Moralismus noch einmal über alle Maßen empor hochgedröhnt worden. Wehe, jemand hat es da gewagt, in Zweifel zu ziehen, diese gängigen Theorien, da der Ukraine-Krieg, das ist eine Zeitenwende, da gibt es also keine Vorgeschichte und die einzige Ursache liegt in diesem bösartigen Individuum, in diesem Teufelskerl, in diesem Erzschurken Putin in Moskau. Und Entschuldigung, auch wenn in jedem Krieg auch das Böse natürlich eine Rolle spielt, diese eindimensionalen, primitiven Erklärungen, die funktionieren nicht und sie funktionieren eben deshalb nicht, weil die Art und Weise, wie einem das aufgenötigt wird, eben nicht mehr einer freien Diskussion entspricht. Und die wichtigste Aufgabe der Medien besteht heute darin, diesen offiziellen Erzählungen von Gut und Böse Widerstand zu leisten. Die Essenz des Journalismus, der Wesenskern des Journalismus ist Widerspruch. Journalismus ist ein permanenter Störfall. Wir Journalisten haben zu hinterfragen, wir haben eben den falschen Gottesdienst zu stören, wir haben diese betrügerischen Gewissheiten immer wieder in Zweifel zu ziehen. Und je intoleranter eine Situation ist, Und je herrschsüchtiger da bestimmte Meinungen vertreten werden, desto offensichtlicher ist es, dass es nicht stimmt. Wir behaupten nicht, die Wahrheit gepachtet zu haben. Ich sage doch nicht, dass der oder jener Artikel die Wahrheit im absoluten Sinn bringt. Aber ich sage, wir haben die Aufgabe, überall dort, wo es zu sehr in eine Richtung kippt, eine andere Interpretationsmöglichkeit, eine andere Sichtweise, eine andere Meinung anzubieten oder andere Fakten, andere Recherchen, andere Ergebnisse. Nur schon deshalb, um diese Selbstsicherheit, diese Selbstherrlichkeit da der sich für tonangebend haltenden Kreise zurückzufahren und eben diese unsichtbaren Einschüchterungskulissen da abzubauen, mit denen man versucht, offene Diskussionen zu unterdrücken. Wir sind nicht in einem totalitären System, meine Damen und Herren, das will ich nicht behaupten, aber wir sind in einem System, in einer Demokratie, die zunehmend undemokratische, das zunehmend undemokratische Züge anzunehmen droht, und das sehen Sie eben, wie schief, wie einseitig und wie falsch diskutiert wird. Selbstverständlich ist es möglich, dass das, was ich bringe oder auch was ich schreibe, dass das nicht stimmt und dass die Verfechter einer bestimmten Mehrheitsauffassung richtiger liegen als ich. Aber wo ist denn das Problem? Dann hat das ja zumindest den guten Nebeneffekt, dass die, die eben richtig liegen, sich dadurch bestätigt fühlen können, dass ich offensichtlich etwas Falsches geschrieben habe. Also der Journalismus muss sich doch davon verabschieden, hier eine verbindliche Wahrheit zu verkünden, sozusagen auf der richtigen Seite der Geschichte stehen zu wollen. Wir müssen schauen, dass wir offene Diskussionen haben. Wir müssen neugierig in die Welt hinausgehen. Wir müssen versuchen, die Welt auch neu zu entdecken. Wir haben doch so viele Missverständnisse, so viele Absolutismen und solche und so viele Meinungspopanze, Meinungsbeton haben wir da draußen. Und da muss man immer wieder mit der Meißel ansetzen, sozusagen mit dem Präzisionsbohrer, um hier wieder etwas Frischluft und andere Sichtweisen einzubringen. Das ist der Ansatz der Weltwoche. Wir wollen sie nicht belehren, wir wollen nicht Recht haben, wir haben keinen redaktionellen Wahrheitskonsens. Wir versuchen, die Vielfalt und eben auch den Widerspruch, den Störfall nach vorne zu bringen. Wir sind die Störenfriede, aber hoffentlich die Intelligenten und die Inspirierenden. So, kommen wir zur neuen Ausgabe. Mehr Schweizwagen. Professor Dr. Rainer Eichenberger mit einem Blick in die Bundesrepublik versucht aus schweizerischer Sicht ein paar Tipps zu geben, wie man da mit einer zusehends verspannten politischen Landschaft umzugehen hat. Und seine Empfehlung lautet, die Demokratie stärken heißt, die politischen Gegner einzubinden, einzugrenzen, sie nicht auszugrenzen. Das ist hier der entscheidende Punkt. Ausgrenzung ist immer dysfunktional, ist immer kontraproduktiv, ist immer selbstzerstörerisch in der Demokratie. Selbstverständlich müssen sie alle relevanten politischen Kräfte einbinden. Nur so haben sie eine funktionierende Demokratie. Nur so kann die Demokratie ihre Stärken der Vielfalt ausspielen. Bringt doch nichts, wenn wir uns verhalten wie dressierte Despoten, wenn wir sozusagen den Despotismus, die Selbstzensur uns zu eigen machen und dann eben eine Einfalt kultivieren, die die Stärke der Demokratie gefährdet, dass es eben eine Zahl von unterschiedlichen Meinungen gibt, unterschiedliche Perspektiven, die dann aufeinanderprallen, die eine Auswahl bilden, unter denen dann die Bürger auswählen können. Also ganz wichtig, weil in Deutschland haben sie ja im Moment jetzt diesen Brandmauerfimmel, diese Ausgrenzungsmanie, die natürlich allesamt Ausdruck sind eines erschütterten Selbstbewusstseins. Die Bundesrepublik meines Erachtens heute in einer ziemlich heftigen Identitätskrise. Irgendwie hat Deutschland etwas den Boden unter den Füßen verloren, oder vor allem die deutschen Politiker, die deutschen Eliten. Sie scheinen da wie hin und her gepeitscht in den täglichen Stimmungen da der politischen Korrektheit. Alle möchten versuchen, ja nichts Falsches zu sagen. Und es stehen sich im Grunde einfach zwei Lager gegenüber. Da das Lager, das große Kartell da der Etablierten in Berlin, und dann die Opposition, die da nach allen Kräften sozusagen in die Schandecke, in den Giftschrank versorgt werden soll. Das ist ein etwas ungutes Klima, dass natürlich diesen Hang hier zur Selbsteinbunkerung in der eigenen Meinungsblase nur verstärkt. Mehr Schweizwagen heißt eben mehr politische Vielfalt zulassen, Einbindung des politischen Gegners. Ich kaufe mir ein Kind. Das unmenschliche Geschäft mit der Leihmutterschaft. Birgit Kelle mit einem ganz wichtigen Beitrag. Das ist ja interessanterweise weitgehend unter dem Radar. Was da beim Thema Leihmutterschaft stattfindet, ist ja auch eine Art von Menschenhandel, von Menschenvermietung. Da werden Frauen wie wandelnde Brutkästen behandelt. Und das ist doch bemerkenswert, dass das nicht mehr Widerspruch auslöst, vor allem auch von feministischer Seite. Fast etwas ein Tabu, so als ob es die Leute nicht hören wollen, weil es natürlich auch sehr bequem ist, wenn sie da eben diese Vorrichtungen haben, diese Frauen, die ihnen da ein Kind austragen. Aber das ist ja eine maximal invasive Sache, wenn sie da das Kind einer anderen Person zur Welt bringen und gleich nach der Geburt wird ihnen das weggenommen. Das sind im Grunde ja fürchterliche Vorgänge, die aber eben interessanter, bemerkenswerterweise sehr unkritisch bis jetzt in der Öffentlichkeit aufscheinen. Birgit Kelle hat dazu ein Buch geschrieben und im Zusammenhang mit diesem Buch steht eben dieser Artikel «Ich kauf mir ein Kind». Das ist übrigens auch der entsprechende Buchtitel von Birgit Kelle. «Gotisches Unheil über Windsor, die sonnigen Jahrzehnte unter Elisabeth der Guten sind leider vorbei». Unsere Kollegin Julie Burchill mit einer Bestandesaufnahme zum Königshaus in London bzw. in Großbritannien. Die YouTuberin Michelle Golan, sehr erfolgreich, gilt als rechts, aber sie sagt, nein, ich bin nicht rechts, ich bin einfach normal. Deutschland dürfen sie heute ja nicht zugeben, dass sie rechts sind. Wenn sie links sind, haben sie kein Problem, aber rechts darf man nicht sagen. Da sehen sie auch schon, dass etwas nicht stimmt, dass es krank ist. Ich meine, sie haben in jeder Demokratie eine linke und eine rechte. Und wenn man nicht mehr rechts sein darf, ja, dann ist die Demokratie halbseitig gelähmt. Das ist wie bei einem Flugzeug. Wenn Sie da den rechten Flügel wegnehmen, dann stürzt das Ganze ab. Weitere Höhepunkte in der Neuen Weltwoche. Wir versuchen ja immer einen Blumenstrauß an unterschiedlichsten Perspektiven und Sichtweisen zu bringen. Natürlich immer noch etwas Gegensteuer zu geben, eben nicht um Recht zu haben oder auf der richtigen Seite der Geschichte stehen zu wollen, so anmaßend, so eingebildet sind wir nicht. Aber wir möchten einfach hier etwas diesen Meinungsbeton durchbrechen. Und unser Medienkolumnist Kurt W. Zimmermann titelt «Spinnt Franziskus? Was für eine verrückte Welt, in der die Medien dem Papst fehlende Kriegsbegeisterung vorwerfen». Das habe ich mir auch gedacht. Was ist da nur in Deutschland los? Was ist in den deutschen Medien los? Noch vor wenigen Jahrzehnten war ja die Friedensbewegung sozusagen die dominierende zivilisatorische Kraft. Davon ist überhaupt nichts zu spüren in Deutschland. Die Medien wirken auf mich wie aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, wie man das in Geschichtsbüchern lesen kann. Da wird ein Kanzler auseinandergenommen, weil er sich weigert, einen verheerenden Mittelstrecken-Marschflugkörper in die Ukraine zu liefern. Man wirft ihm vor, er lüge, er wolle das nicht bringen, er solle jetzt endlich diesen Marschflugkörper nach vorne bringen. Doch Kanzler Scholz hat sehr, wie ich meine, richtig und präzise argumentiert im entsprechenden Bundestagshearing. Er hat gesagt, selbstverständlich müssten, wenn man das liefern will, deutsche Spezialisten in die Ukraine gehen. Und zwar nicht zwingend, um den Taurus zu bedienen, sondern um sicherzustellen, dass Zelensky das Ding nicht in den Kreml abfeuert, um diesen Krieg zu eskalieren, was heute vermutlich der letzte Strohhalm ist, an den sich Zelensky, der ja militärisch jetzt zurückfällt, an den er sich noch klammern kann. Das heißt, es gibt einen großen Anreiz der ukrainischen Regierung, diesen deutschen Marschflugkörper, der eben weiterfliegen kann als die Franzosen und die Briten, diesen Marschflugkörper, diesen Taurus, diesen Stier einzusetzen, um den Kreml zu treffen. Das wäre dann das Horror, das dritte Weltszenario. Und Scholz sagt deutlich, wir müssten das überwachen, dass das nicht passiert. Das heißt, es gibt da ein ziemlich heftiges Misstrauensvotum aus Berlin in Richtung Kiew. Das haben aber die deutschen Medien überhaupt nicht realisiert. Scholz bekommt aufs Dach von den kriegsbegeisterten Journalisten. Das ist eine komplett verrückte Welt. Eine verrückte Welt ist auch, wenn man einem Papst vorwirft, er trete für den Frieden ein. Also ist man im Ernst hier bei den Medien sozusagen wieder auf dem mittelalterlichen Trip, wo die Päpste die Schwerter der einen Seite des einen Königs gesalbt haben, um ihm da mit dem Segen Gottes aufs Schlachtfeld zu geleiten? Ist das hier sozusagen das moralische Ideal, das diesen Abgesängen und diesen Kritikorgien zugrunde liegt? Das ist doch völlig verschoben, das ist doch aus den Angeln gehoben hier. Das sind die komplett irrigen Maßstäbe, die da angewendet werden. Ein Papst heute ist eben nicht einer, der die Waffen segnet und die Panzer salbt, sondern ein Papst heute hat doch den Auftrag geradezu in der Christenheit, und die orthodoxe Kirche gehört auch zur Christenheit, hier den Frieden anzumahnen. Was ist denn da in Deutschland los, dass die Medien sich dermaßen zur Kriegspartei, ja nicht nur zur Kriegspartei, sondern auch zur kriegsberauschten Partei haben machen lassen? Und Teile der Politik natürlich auch. Da gibt es auch die Usual Suspects, die bekannten Verdächtigen, die bekannten Exponenten. Ich erkläre mir diese abstruse, diese ja fast schon etwas ins Klinische hineinwuchernde Stimmung so, dass eben in der Bundesrepublik in Deutschland heute eine echte Identitätskrise zu beobachten ist. Die Deutschen, vor allem auch die deutsche Politik, dieses Partei-Establishment, dem da die Fälle davonschwimmen, die haben den Boden unter den Füßen verloren. Die wirken wie ein panischer Hühnerhaufen. Alle wollen da permanent irgendwo auf der richtigen Seite stehen. Niemand getraut sich, irgendetwas zu sagen, was von der politischen Korrektheit abweicht. Und wehe, wehe, sie werden auf einem Bildchen, auf einem Foto, auf einem Selfie ertappt, in dem eine Person auch zu sehen ist, die nun nicht 150% dem politisch korrekten Gaumont entspricht. Das ist doch krankhaft, was da passiert. Das ist eine Politik, das ist eine Elite ohne Selbstvertrauen, ohne Standboden. Das ist eine Elite, die auch den Bezug zur Geschichte des eigenen Landes weitgehend verloren zu haben scheint. Und die ganze Aufgeregtheit, diese Aufgeschrecktheit, die Sie da beobachten können, abgesehen davon, dass viele falsche politische Weichenstellungen gemacht wurden, die sind eben Ausdruck, dass Deutschland irgendwo den Boden unter den Füßen verloren hat. Und ich bilde mir ein, das hat entscheidend damit zu tun, dass die Hauptstadt nach Berlin verlegt wurde. Da ist plötzlich dieses deutsche nationale Über-Ich wieder zum Thema, zum großen Rätsel geworden. Wie füllen wir das auf? Die Probleme in Deutschland beginnen ja immer dann, wenn sie Deutschland sagen. Weil die Deutschen sind ja im Grunde wie die Schweizer, das sind ja keine Nationalisten, sondern das sind Regionalisten. Die Verbundenheit zum eigenen Bundesland, zum eigenen Kanton ist viel grösser als die Loyalität da zu Deutschland und zu dieser ganzen Flaggenherrlichkeit da oben, die man sich sowieso verbieten musste nach dem Zweiten Weltkrieg, weil dort so viel Schindluderei und Missbrauch hier mit dem Patriotismus getrieben wurde. Also in Deutschland, das ist mein Eindruck, wäre gespannt, wie Sie das sehen, beginnen die Probleme immer dann, wenn man Deutschland sagt. Weil dann muss irgendein Hohlraum gefüllt werden, dann braucht es eine nationale Identität. Und solange man in Bonn war, hatten wir eine nationale Identität der Bescheidenheit. Jetzt in Berlin bricht da, selbst in grünen Zirkeln, dort vor allem, der Größenwahn wieder aus. Die grünen Pickelhauben, die imperiale Architektur, die Bescheidenheit ist weg. Verkörpert natürlich durch diese deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, die glaubt, der ganzen Welt hier den Moralfinger ausgestreckt zeigen zu müssen. Den weltweiten Regierungen überall, die Leviten zu lesen zu haben. Das empfindet sie offenbar als ihre Mission, als ihren Auftrag, so als ob die Welt auf Annalena Baerbock gewartet hätte. Mit anderen Worten, hier hat irgendetwas stattgefunden, was meines Erachtens in die falsche Richtung geht. Was ist die deutsche Identität? Das kann doch nicht dieser moralische Überschwang sein, dieser Moralismus, diese Weltretter- und Weltbesserwisser-Allüre, die sich da manifestiert. Deutschland für mich, so wie ich das erlebt habe früher, ein Land der Tüchtigkeit, ein Land der Solidität, des Rechtsstaats, der Wertschöpfung und eben eines maßvollen, könnte ich vielleicht sagen, Verfassungspatriotismus, eines berechtigten Stolzes auf die Geschichte der Bundesrepublik, die da wie ein Phönix aus der Asche nach dem Zweiten Weltkrieg unglaubliche Leistungen hingelegt hat. Das wäre für mich der Referenzrahmen und nicht dieses wichtigtuerische sich aufblähen, diese Wichtigtuerei da auf den Kriegsschauplätzen beziehungsweise aus dem Rückraum der Kriegsschauplätze. Also hier ist irgendetwas aus den Fugen geraten. Nun, bevor wir da weiter spekulieren, ist ja schwierig immer Diagnosen zu machen aus dem Ausland, wir können lediglich Vermutungen anstellen. Irgendetwas stimmt da nicht mehr, aber ich bin überzeugt, Deutschland hat schon viel größere Krisen überstanden. Es stimmt, hat sich auch herumgesprochen, Deutschland wurde auch schon kompetenter regiert als heute, aber eben auch schon viel, viel schlechter und viel, viel schlimmer. Das heißt, wir bleiben zuversichtlich, dass die Deutschen auch diesen gordischen Knoten, den sie da wieder irgendwie eingefädelt haben, dass sie den dereinst und vielleicht schon bald wieder durchschlagen können. Wir hoffen es als Schweizer. Denn vom Wohl Deutschlands hängt ja auch das Wohl der Schweiz ab. Wir haben sehr intensive wirtschaftliche Beziehungen, aber eben nicht nur wirtschaftliche Beziehungen. Wenn die Deutschen nicht gut drauf sind, dann geht es auch den Schweizern nicht so gut. Uns allerdings geht es immer gut bei Weltwoche Daily. Ich hoffe Ihnen auch. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und freue mich, wenn wir uns spätestens am Montag wiedersehen. Bis bald, macht's gut und ein schönes Wochenende.